Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Der Siegfried bat mich, da bei euch sozusagen Besucher sich verändert haben und ich schon lange nicht mehr hier war, ob ich mich nicht selber ein bisschen vorstellen könnte. Das mache ich gerne. Also mein Name ist Andreas Reichert, ich bin Pastor in der Baptistengemeinde in Aachen. Ich bin verheiratet mit einer Frau seit 40 Jahren und wir haben zwei Kinder, mittlerweile auch ein Enkelkind. Da verändert sich das Leben nochmal. Das heißt aber auch, ich bin alt geworden und so, was das Alter so alles mit sich bringt, ja. Gibt es sonst noch Fragen von eurer Seite aus? Würde ich gerne beantworten. Das ist nicht der Fall. Gut, ihr hattet die Chance. Ich würde gerne zu Beginn der Predigt mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben das gesungen, dass unsere Herzen dir zufliegen. Und es ist gut zu wissen, dass du unser Herzen genau kennst und weißt, was sich darin abspielt. Ich danke dir, dass du mit einem liebevollen Blick auf uns schaust. Danke dir, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Ja, und dass du es bist, der sich das so wünscht, dass wir auf dich schauen, nach dir suchen und dir folgen. Und das, was dir auf dem Herzen liegt, dass das Teil unseres Herzens wird und dass wir das umsetzen in unserem Leben. Herr, und so bitte ich dich, dass du uns jetzt auch durch die Predigt führst und dein Wort aufschließt. Amen. Amen. Ihr Lieben, in der Regel höre ich beim Frühstück morgens immer Deutschlandfunk und auch die Nachrichten. Und das macht ja nicht wirklich Spaß, weil der überwiegende Teil ist doch eher deprimierend. Aber vor 2 Wochen hat mich eine Nachricht eiskalt erwischt, denn bei den vielen schlechten Nachrichten gab es eine gute Nachricht. Ich musste 2 Mal hin und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Darauf ist man ja nicht mehr vorbereitet. Und das Zweite daran, was gut war, ist, diese gute Nachricht kam tatsächlich mal aus dem kirchlichen Hintergrund. Nicht wieder irgendwelche Katastrophenmeldungen aus der christlichen Welt. Nein, eine gute Nachricht aus der christlichen Welt. Und zwar, König Charles III. Von Großbritannien hatte sich mit Papst Leo in Rom getroffen. Und was haben sie gemacht? In der Sixtinischen Kapelle gebetet. Also nicht nur zusammengekommen, miteinander irgendwo im Vatikan zu reden. Nein, sie sind in die Sixtinische Kapelle gegangen und haben dort miteinander gebetet. Und das finde ich ein ganz, ganz starkes, positives Zeichen. Und dann sagte der Nachrichtensprecher noch etwas Gutes. Das war das erste Gebet, das diese beiden Kirchenoberhäupter, denn Charles III. Ist der Kirchenoberhaupt der anglikanischen Kirche und Papst Leo ist Kirchenoberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Also 2 Kirchenoberhäupter, die miteinander beten, ist schon mal ungewöhnlich. Aber das Gute war, nach 500 Jahren das erste Mal. Ha? Nach 500 Jahren, das erste Mal. Warum? Weil vor 500 Jahren hat sich die anglikanische Kirche von der römisch-katholischen Kirche natürlich getrennt. Womit wir fast schon beim Thema sind.
Ich glaube nicht an den Pastor.
Das verlangt ja auch keiner. Aber er ist nun mal, ob man es nur will oder nicht, Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Nun könnte man meinen, dass es heute um Feindesliebe geht. Nein, da hat ja der Detlef hoffentlich am letzten Sonntag darüber gepredigt. Stimmt's, Detlef? War Feindesliebe. Genau. Heute geht es nicht um Feindesliebe, sondern heute geht es um die Geschwisterliebe. Und es geht um die Liebe, die Jüngerinnen und Jünger zueinander haben, die Christen und Christinnen zueinander haben. Und ich finde es eigentlich ein gutes Zeichen, dass diese beiden, Charles III. Und der Leo, 500 Jahre nach Spaltung endlich miteinander mal gebetet haben. Und es ist eigentlich ein hoffnungsvolles, ein starkes Zeichen, dass Christen noch anders können. Und ich hoffe, dass dieses Beispiel unter Christen Schule macht. Der heutige Predigttext über die Liebe zwischen den Nachfolgern Jesu steht im Johannesevangelium. Und fast alle Texte, wo es darum geht, dass die Jünger und Jüngeren einander lieben sollen, alle diese Texte finden sich im Johannesevangelium. Warum ist das so? Johannes beschreibt sich selber als den Jünger, den Jesus besonders liebte. Und aus dieser tief empfundenen Liebe Jesu zu sich selbst hat Johannes nicht etwa die Nase hochgetragen und war stolz, sondern hat daraus einen Auftrag gemacht. Er hat einen Auftrag für sich gesehen und so ist in keinem anderen Evangelium die Liebe zwischen den Jüngern so oft Thema wie im Johannesevangelium. Man könnte sagen, dass die Liebe zueinander für Johannes sozusagen zum Lebensthema geworden ist. Und so bin ich froh, dass wir das Johannesevangelium haben. In welchem Abschnitt vom Johannesevangelium finden sich diese Aussagen der Liebe zueinander? Es findet sich in den Abschiedsreden Jesu, in Kapitel 13 bis 17. Darauf konzentrieren sich die ganzen Aussagen und dort in diesen Abschiedsreden finden wir sozusagen, man könnte fast sagen, was Jesus besonders auf dem Herzen liegt, sein Vermächtnis. Und wenn man sich den Anfang von Kapitel 13 anguckt, dann am Ende Kapitel 17, also die Abschiedsrede, dann steht im ersten Satz dieser Abschiedsrede folgender Vers, zwar vor dem Passafest, und Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Und da er die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Also die Abschiedsrede beginnt mit Liebe. Und es ist natürlich klar, was ist der letzte Satz? Geht es auch nochmal um die Liebe in Vers Kapitel 17. Da sagt Jesus im hohepriesterlichen Gebet, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Und dann kommt es, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wir sehen also, dass diese Abschiedsrede gerahmt ist von dem Thema Liebe und mit im Zentrum steht auch unser heutiger Predigtext, wahrscheinlich und hoffentlich sehr, sehr gut bekannt, aus Johannes 13, 34 und 35. Da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Ein neues Gebot, das gebe ich euch. Ich habe mich zunächst gefragt, was ist eigentlich das Neue an diesem Gebot? Manchmal ist es gut, wenn wir diese Hörgewohnheiten, wenn man so einen Text ganz oft hört, von klein auf Sonntagsschule, Kindergottesdienst, wie es heute heißt, immer wieder ein neues Gebot, das gebe ich euch, ja, kenne ich schon, da rein, da raus. Im Griechischen steht hier für Gebot entolä. Und es wird üblicherweise tatsächlich mit Gebot übersetzt. Es kann aber auch Auftrag heißen. Also, einen neuen Auftrag gebe ich euch. Und das Wort kenos, also neu, kann man auch mit unerwartet übersetzen, auffallend oder auch ungewöhnlich. Also einen ungewöhnlichen Auftrag gebe ich euch. Was ist also an diesem Auftrag Jesu ungewöhnlich? Jesus fordert ja an einer Stelle auf, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Bei der Nächstenliebe kann ich nicht erwarten, ich meine, man hofft es, dass man zurückgeliebt wird. Ich soll meinen Nächsten lieben wie ich selbst und wir schauen, was passiert. Beim Gebot der Feindesliebe, ich weiß jetzt nicht, Detlef, was du am letzten Sonntag gepredigt hast, aber bei der Feindesliebe kann man ja am allerwenigsten erwarten, dass man zurückgeliebt wird. Es ist natürlich immer die Hoffnung, ja, dass man investiert, aber es gibt keine Gewähr. Ein Feind zu lieben ist mein Job und ob der andere mich zurückliebt oder nicht, keine Ahnung. Aber hier, sozusagen bei diesem neuen Gebot, bei diesem neuen ungewöhnlichen Auftrag, einander zu lieben, da darf ich das erwarten. Ich darf erwarten, dass der Detlef mich zurückliebt, weil er mein Bruder ist. Nicht, weil wir uns vielleicht so sympathisch finden oder so, sondern weil er mein Bruder ist. Das ist ungewöhnlich, das ist neu in diesem Auftrag Jesu. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Es ist nicht mehr in unser Ermessen gestellt, sondern wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Keiner soll dabei übersehen werden und keiner investiert seine Liebe ins Ungewisse. Alle verpflichtet Jesus uns, mit der gleichen Intensität zu leben. Und das ist neu und ungewöhnlich. Neu ist auch die Begründung, die Jesus gibt, einander zu lieben. Bei der Nächstenliebe ist es, finde ich, relativ einfach, da begründet es Jesus damit, wie dich selbst. Das kriegen wir meistens hin. Wir wissen, was uns gut tut, was wir uns wünschen, was wir brauchen. Und so sagt Jesus, soll noch den Nächsten lieben. Bei der Feindesliebe begründet Jesus in der Barmherzigkeit des Vaters. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Darum sollst du deine Feinde lieben. Aber hier bei dem Auftrag, einander zu lieben, sagt Jesus, ist die Begründung die Liebe, mit der Jesus seine Jünger geliebt hat. Ich finde, das ist irgendwie warum lachst du jetzt? Ja, es ist einfach nochmal, wer würde von sich schon sagen, ja klar, ich liebe euch, wie Jesus mich liebt. Also, ich finde es schon eine Herausforderung, jedenfalls deutet es klar an, wir kommen da nicht an unser Ende, dass wir so sagen können, so ist aber Schluss. Ja, jetzt geht der Siegfried mir so auf den Nerv, ich habe alles bemüht, jetzt ist Ende im Gelände. Nein, wie Jesus geliebt hat. Aber das Gute für die Jünger zumindest ist, dass sie das erlebt haben, wie Jesus sie liebt. Ich wäre bei der Bibelkundeprüfung fast durchgefallen, weil ich etwas nicht wirklich wusste. Im Johannesevangelium kommt das Abendmahl nicht vor. Wusstet ihr das? Steht nur beim Mahl. Aber was dann kommt, was Johannes ausführlich erzählt, ist die Fußwaschung. Und wie in einem Film beschreibt Johannes, was Jesus macht. Also diese ganze, er steht auf, legt sein Obergewand ab, er steht also quasi fast ja, in Unterwäsche, dann legt er die Schürze an, holt sich die Schüssel, das Handtuch und dann geht er ein nach dem anderen, wäscht den Jüngern die Füße. Was ja nicht ohne Berührung geht. Aber wenn sie Hände schütteln bei uns, das ist okay. Aber Füße bei uns in Aachen, ich weiß nicht, Ehrenfried, ob ihr das noch wisst, zwei junge, unerfahrene Brüder, hatten mal die super Idee, nach dem Gottesdienst in der Gemeinde eine Fußwaschung anzubieten. Muss man eigentlich sagen, steht ja sogar in der Bibel drin. Ja? Aber die Stimmung war unter den Geschwistern nicht so gut. Keiner hatte da wirklich Bock zu. Und für die beiden war das echt so ein bisschen traumatisch. Die haben in ihrer Unschuld gedacht, das ist eine tolle Idee, einander die Füße zu... Oh, oh, oh. Und deshalb, die Jünger waren ja auch irritiert. Petrus, auf keinen Fall und so weiter. Ne? Aber diese Berührung, also sie sind von der Liebe Jesu wirklich im wahrsten Sinne des Wortes berührt worden. Und das hat sich bei ihnen eingebrannt. Und Johannes hat gesagt, okay, deswegen notiere ich nicht das Abendmahl, sondern die Fußwaschung. Das Abendmahl machen die anderen drei Evangelien. Es gibt ja so Berührungen, die vergisst man einfach nicht. Ich entsinne mich noch sehr, sehr gut daran, an den Beginn meiner schulischen Laufbahn. Es war so, dass meine schulischen Leistungen jetzt nicht wirklich jemanden beeindruckt hat. Weder meine Lehrer noch meine Eltern. Der einzige Lichtblick in der Schule war mein Sport. Sport war okay. Und mein früherer Sportlehrer war Ausbilder bei der Bundeswehr. War jetzt nicht so ein Softpädagoge, sondern eher so von der harten Sorte. Ja? Aber wir haben es sehr gut verstanden, er hat mich gefördert, auf Wettkämpfe mitgenommen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir mal Kreismeisterschaften und ich habe einen 1000-Meter-Lauf gemacht und ich war meistens Vierter. Also nie unter den ersten drei, sondern Vierter. War schon schnell, aber eben nicht schnell genug. Und dann weiß ich noch wie heute, dann legte er nach dem Lauf seine große Bundeswehr-gestellte Hand auf meinen Rücken. Und damals war das, als ich dachte, gut gemacht, Reichert. Ja. Das werde ich nie vergessen. Da hat er so seine ganze Zuneigung, zu der er fähig war, in diese Berührung hineingelegt. Und es hat mich total ermutigt und auch ermutigt, weiterzumachen. Und glaube ich, für die Jünger war das noch eindrücklicher, dass Jesus sie so berührt. Und das hat sich bei ihnen eingebrannt. Nun hat sich ja die Liebe Jesu nicht nur in dieser Fußwaschung erschöpft, sondern insgesamt, wie er mit den Jüngern umgeht. Das fängt schon bei ihrer Berufung an. Das Schulsystem damals war ja so, dass sozusagen, wenn Leute den Eindruck hatten, sie sind besonders gut und sie wollen die Karriere eines Rabbi, denn Jesus galt ja als Rabbi, einschlagen, dann mussten sie sich bei einem Rabbi bewerben. Hey, darf ich bei dir mitmachen? Und wenn der Rabbi den Eindruck hatte, okay, der Typ, das macht Hoffnung, der ist gut, dann erlaubte er ihm, bei ihm in die Schule zu gehen, also Schüler, Jünger zu werden. Der Haken war so ein bisschen, die Schüler mussten dafür bezahlen und es hieß, sie mussten im Staub ihres Rabbis hinterherlaufen. Das heißt, sie mussten ihm die Tasche tragen, sie mussten die Wäsche waschen, also sie mussten auch richtig knallhart arbeiten. Und wenn wir mal sehen, wie Jesus das macht, er geht rum und sucht sich die Leute aus. Die müssen nichts bezahlen und deswegen waren auch die Eltern zum Beispiel von Johannes Jakobus, die waren stolz, dass ihre Jungs, die Fischer, Schüler werden durften bei Jesus. Und der hat einen Haufen zusammengestellt, die im Prinzip im normalen Leben wenig miteinander zu tun hatten. Wirklich weit auseinander. Da haben wir Großstädter drin, Kleinstädter, Dorfleute, Zöllner, Zeloten, das sind ja ehemalige Terroristen und so weiter. Also Jesus stellt schon eine Gruppe zusammen, die im Grunde genommen nur zusammengehalten wird, weil er da ist und sie liebt. Wenn man ihn wegnimmt, dann fliegt der Haufen auseinander, aber er nutzt ja die Zeit, um sie zu prägen. Um ihm deutlich zu machen, was sie miteinander verbindet, ist nicht, dass sie besonders gut sind, sondern dass er sie liebt. Und Jesus verlangt in diesem neuen Gebot eigentlich genau das von ihnen, was er ihnen die ganze Zeit hat vorgelebt hat, sie zu lieben. Sie sollen einander so ansehen, wie Jesus sie ansieht und sie sollen einander so behandeln, wie Jesus sie behandelt. Meine Beobachtung ist jetzt, ich bin ja auch schon etwas länger im Dienst, dass die Menschen, mit anderen Menschen liebevoll und barmherzig umgehen, die oft in persönliche, selbstverschuldete Krisen gekommen sind und die Barmherzigkeit Gottes am eigenen Leib erlebt haben. Neulich jemand nochmal getroffen, der geschieden wurde, seine Frau hat ihn verlassen und für den brach eine Welt zusammen. Und hat dann erlebt, wie er in seiner Gemeinde und von Jesus angenommen wurde, geliebt wurde und so geistlich überlebt hat. Solche Menschen sind oft sehr barmherzig. Dieses neue Gebot, einander zu lieben, gibt Jesus seinen Jüngern wenige Stunden vor seinem Tod. Und man spürt ihm ab, dass er jetzt nochmal, weil die Zeit drängt, alle Betonung drauf liegt und sagt, Leute, darum geht es bei euch, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Wenn ich jetzt weg bin, ist der Kopf weg. Das, was für euch selbstverständlich war in der Zeit, wo wir zusammen waren, dass ich euch zusammengehalten habe, dass sich die ganze Rivalität, den Neid, all das, was ja zwischen den Jüngern da abläuft, das gleicht er aus. Er sagte, jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran, dass ihr, was ihr bei mir an Barmherzigkeit und Gnade erlebt habt, dass ihr das untereinander lebt. Es gibt Ausleger, wenn man sich so mal anguckt, was Leute zu diesem Vers gedacht haben, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, dann sagen Leute, ist das nicht eine Verengung? Jesus ermutigt sozusagen seine Jünger, seine Christen, sich nur noch um sich selber zu kümmern. Liebt einander und ansonsten macht er die Luken dicht. Schauen wir nochmal genau hin. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander liebt. Und dann heißt es, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Das heißt, Jesus verbindet dieses neue Gebot, diesen ungewöhnlichen Auftrag mit einer ganz kraftvollen Verheißung. Es ist eine Verheißung. Es ist so ein bisschen natürlich, wenn dann, ist immer ein bisschen schwierig. Aber er sagt, alle werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Somit richtet Jesus den Blick aus der engen Gemeinschaft heraus. Ich habe ja viele Jahre Theologie studiert und mein ganzes Theologiestudium habe ich jeden Morgen von 8 bis 9 Kirchengeschichte gehört. Einem sehr netten, frommen Professor. Die 2000 Jahre Kirchengeschichte, wie wir sie gelernt haben an der Uni, hatte immer mit Krisen zu tun. Also wir haben die Kirchengeschichte nicht gelernt an den Highlights, wo Christen es richtig gut gemacht haben, sondern an Zank, an Spaltungen. Die Reformation ist eine Spaltung. Dieses Jahr feiern wir was? 500 Jahre Täuferbewegung. Da haben Christen einander behagt und umgebracht und gefoltert. Also die Kirchengeschichte ist durchzogen davon, dass Christen einander nicht lieben. Und ich vermute, dass Jesus geahnt hat, dass das die größte Herausforderung für seine Nachfolger sein wird und Nachfolgerin sein wird, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Ja, ich frage mich, ich habe jetzt Zahlen gehört, ich kann sie nicht selber überprüfen. Es gibt 44.000 christliche Denominationen. Und jedes Jahr spalten sich 110.000 christliche Gemeinschaften. Also ich habe es jetzt nicht nachgezählt, ja, aber das jemand, der seriös das untersucht, hat das behauptet. Und wenn es nur die Hälfte wäre, wäre es ja immer noch zu viel. Einander zu lieben ist für uns Christinnen und Christen eine echte Herausforderung. Und manchmal frage ich mich, warum unser christliches Zeugnis in dieser Welt so schwach ist. Wenn Gemeinden sich spalten und trennen, wer will da Jesus dran erkennen? Ich meine, Detlef, du hast früher mal Fußball gespielt, ne? Ja, ist ja eine Teamsportart. Hm? Und man sieht, also wenn man so ein bisschen Fußball spielt und man guckt auf so eine Mannschaft, wenn die spielen, dann sieht man sofort, verstehen die einander oder nicht? Ist das eine eingeschworene Mannschaft oder nicht? Und es ist ja manchmal so, dass eigentlich viele mittelmäßige Einzelspieler als Gemeinschaft mehr erreichen als so eine Ansammlung von Superstars. Viele von uns erinnern sich vielleicht noch an eine Europameisterschaft, wo die Griechen gewannen. Ja, erinnert sich noch jemand? Es waren ja, die spielten nirgendwo in höheren Ligen, aber der Otto Rehhagel, das war ein Deutscher, hat die zu einer Mannschaft zusammengebracht, die Europameisterschaft gewonnen haben. Nicht überragend, aber sie haben gewonnen, weil sie zusammengehalten haben. Und wenn man auf eine Mannschaft sieht, die so zusammenspielt, wo man den Eindruck hat, da kämpft jeder für jeden, da will man sogar unter Umständen dabei sein. Und da guckt man auch gerne zu. Kommen wir zu uns. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Als Gemeinde entwickeln wir ja immer wieder Projekte, Strategien, wie können wir Menschen zu Jesus führen. Aber hier gibt Jesus einen Weg vor. Ich will es gar keine Strategie nennen, sondern einen Weg vor. Er sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Ist relativ klar, aber nicht einfach. Aber die Liebe ist das Erkennungszeichen seiner Jüngerinnen und Jünger. Und ich glaube, dass darin eine ganz, ganz, ganz große Chance für uns als Gemeinde liegt. Wenn hier in Übach-Palenberg in Boscheln die Leute durch die Straßen gehen, fragen, boah, wo kann ich Liebe finden? Und jeder sagt, Brüne Straße 89, 89 seid ihr, ne? Da müsst ihr nur hingehen. Da findest du Liebe. Ich glaube, dass viele Menschen kein Problem haben mit Sünde und Schuld. Also sie haben eins, aber das ist nicht ihr Thema. Ihr Thema ist auch nicht, wie finde ich einen barmherzigen Gott. Aber ich glaube, dass in unserer Gesellschaft Leute danach suchen, dass sie irgendwo geliebt werden. Und wenn sich das in der Stadt rumspricht, dort, der Brünestraße 89, da erfährst du, wie Liebe ist, dann werden die Menschen kommen. Bin ich relativ von überzeugt. Man kann sich von der Vergangenheit, der leidvollen und streitenden Vergangenheit der Gemeinde Jesu Christi entmutigen lassen, aber ihr Lieben, man muss es nicht. Und jede Generation, jede neue Generation von Christen hat die Chance, diese Zusage Jesu Wirklichkeit werden zu lassen. Lieblosigkeit ist kein Schicksal. Das ist von uns gemacht. Aber jeder von uns kann den anderen lieben und dazu beitragen, dass Liebe das Erkennungszeichen einer Gemeinde wird. Und zwar in Orientierung daran, wie Jesus uns geliebt hat. Und ich muss dabei auch nicht auf irgendwen warten, auf den Pastor, Gemeindeleiter, wie auch immer. Das kann ich selber tun. Es liegt in meinem Lieben, in meinem Wollen, in meinem Reden und Handeln. Ich kann dazu beitragen, jetzt und zu jeder Zeit, dass alle erkennen, diese Gemeinschaft gehört zu Jesus Christus, weil sie einander lieben. Wenn man so beruflich, wie ich jetzt so auch auf die Zielgeraden kommt, dann überlegt man sich, wofür will ich meine Zeit einsetzen? Wo will ich meine Kraft einsetzen? Und ich möchte das gerne tun, dass wir als Gemeinde jetzt in Aachen wirklich daran erkannt werden, dass wir einander lieben. Das ist nicht einfach, aber wenn jemand nach einem missionarischen Konzept sucht, hier steht es. Und ich möchte meine ganze Kraft und Zeit da reinsetzen, dass wir in unserer Gemeinde einander lieben. Und gut, ich habe es euch jetzt weitergegeben, ihr müsst sehen, was ihr daraus macht. Siegfried, du wirst jetzt weiter den Gottesdienst leiten, aber ich wünsche euch dazu Gottes Segen, denn ich denke, ihr seid eine Gemeinde, die das tun will, was unser Herr Jesus Christus uns geboten hat zu tun. Amen.